Deutschlandfunk, Andruck. Dina Netz ist am Mikrofon. Willkommen zum Magazin für politische Literatur. Heute dreht sich diese Sendung gleich um mehrere aktuelle Diskurse. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sie sich aber als ziemliche Dauerbrenner oder zumindest als wiederkehrend. Globalisierung zum Beispiel ist kein Phänomen unserer Tage, sondern begann schon Ende des 19. Jahrhunderts. Das erläutert der Historiker David Kuchenbuch in seinem Buch Globalismen. Mikrochips sind heute Teil der Geopolitik. Darüber sind sich diejenigen, die sich mit Halbleitertechnologien beschäftigen, einig. Und auch dieser Zusammenhang besteht schon eine ganze Weile. Das belegt der US-amerikanische Historiker Chris Miller in seinem Buch Der Chipkrieg. Und die Autorin Zineb El-Masra hinterfragt in »Sind wir nicht alle ein bisschen Allmann?« altbekannte Klischees und Zuschreibungen über das Deutschsein. Außerdem, Vera Politkovskaya hat über ihre ermordete Mutter Anna Politkovskaya und über ihre Familie ein Buch geschrieben. Es liest sich wie eine Chronik der jüngeren Geschichte Russlands. »Meine Mutter hätte es Krieg genannt«, ist der Titel. Und Regina Scheer porträtiert in »Bittere Brunnen« Hertha Gordon-Walcher. Die Lebensgeschichte der Revolutionärin ist auch eine Geschichte der deutschen Linken. Das sind unsere Themen heute in Andruck. Die Herstellungsketten vieler Produkte verlaufen einmal um die ganze Welt. Dank Internet können wir mit Menschen überall in Echtzeit kommunizieren. Und mit Englisch kann man sich fast überall auf der Welt verständigen. Unser Leben ist ganz selbstverständlich global. Und wie sehr das zu unserer Normalität gehört, haben uns Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg schmerzlich vor Augen geführt, als nämlich auf einmal die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war und Lieferketten unterbrochen wurden. Aber welche Denkweisen haben eigentlich zu dieser Art globaler Vernetzung geführt, die wir heute kennen? Und ist die Erfahrung von Globalität wirklich so neu, wie wir meinen? Diese Fragen beantwortet der Historiker David Kuchenbuch von der Universität Gießen in seinem gerade erschienenen Buch Globalismen. Katja Scherer hat es gelesen und sagt:
Den Diskurs über das komplexe Zusammenwachsen der Welt auf nur 200 Seiten nachzuvollziehen, ist herausfordernd. David Kuchenbuch ist es gelungen. Der Titel Globalismen sei eine bewusste Abgrenzung zum Begriff Globalisierung, sagt er.
Mit Globalismus meine ich eigentlich erstmal nur relativ neutral so etwas wie ein Bewusstsein davon zu haben, dass Verbindungen, Abhängigkeiten und so weiter über Ländergrenzen existieren. Und dieses Bewusstsein, das hatten eben auch schon Menschen im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Mit dem Blick auf diesen Zeitraum startet das Buch. Vor allem das Jahr 1882 sei rückblickend besonders gewesen, schreibt Kuchenbuch. Damals verabschiedeten die USA ein, Zitat, erstes rassistisches Einwanderungsgesetz, den Chinese Exclusion Act, und die britische Flotte übernahm die Macht über den Suezkanal.
Es spricht einiges dafür, dass es in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts für eine präzedenzlose große Zahl von Menschen zur Selbstverständlichkeit wurde, die Welt als politischen, ökonomischen, sozialen und naturräumlichen Gesamtzusammenhang zu betrachten,
schreibt Kuchenbuch. In den folgenden Kapiteln führt er aus, wie sich das globale Bewusstsein in der westlichen Welt über die Zeit verändert hat. Die Globalisierung sei zunächst ein blinder Prozess gewesen, ein unkoordiniertes Zusammenwirken verschiedener Akteure und neuer Technologien wie der Telegrafie. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts Strategie dazu kam.
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg mehrten sich dann aber doch Analysen, die die Weltwirtschaft als System interpretierten. Es war unübersehbar geworden, dass immer mehr Großunternehmen auf geografische Ausweitung drängten, um von den Economies of Scale zu profitieren.
Also der Tatsache, dass die Produktion von Waren pro Stück günstiger wird, je mehr man davon produziert. In dieser Zeit taten sich auch verstärkt Regierungen mit Kapitalunternehmen zusammen, um gemeinsam neue Territorien zu erschließen, schreibt Kuchenbuch. Gleichzeitig kam es zu Gegenreaktionen. Manche Politikerinnen und Politiker pochten angesichts der Vernetzung umso stärker auf nationale Identitäten. Sie setzten auf Wirtschaftsprotektionismus und Einwanderungsbeschränkungen.
Es liegt auf der Hand, dass die Massenimmigration allmählich zu Lohnkonvergenzen führte, auf die immer mehr Länder mit Abschottung reagierten. Das allein legt die Vermutung nahe, dass es sich bei den forcierten Staatsbildungsprozessen dieser Zeit auch um eine Politisierung von Globalität handelt, die auf Grenzziehung, auf Territorialisierung, aber ebenso auf nationale Identitätskonstruktionen hinauslief.
Überhaupt. Die Geschichte des globalen Bewusstseins ist vielschichtig und widersprüchlich, zeigt das Buch. Nach dem Ersten Weltkrieg hofften einige Vordenker auf ein Zusammenwachsen der Menschheit zur Weltgemeinschaft. Realpolitisch dagegen kam es schnell wieder zu nationaler Abgrenzung, der Zweite Weltkrieg folgte. Danach entstanden neue Institutionen wie die Vereinten Nationen, um das globale Zusammenleben besser zu organisieren. Der Kalte Krieg führte zum Systemwettstreit und die Dekolonialisierung zu einer Debatte über die sogenannte Dritte Welt, der man Entwicklungshilfe leisten wollte. Eine Zäsur gab es dann in den 70er Jahren, schreibt Kuchenbuch. Auslöser waren ökonomische Probleme im Westen, wie die Ölkrisen, eine hohe Inflation und ausbleibendes Wirtschaftswachstum.
Ab 1970 wich der Nachkriegsoptimismus in Westeuropa und Nordamerika einem Gefühl der Ernüchterung. Die innergesellschaftliche Polarisierung der Meinungen über den richtigen Weg in der Zukunft nahm zu und das Scheitern der westlichen Entwicklungsbemühungen anderswo verstärkte die Selbstzweifel. Der Globalitätsschock der 1970er Jahre förderte zugleich in der undogmatischen Linken die Wahrnehmung, dass Staaten mit ihren Bürokratien nicht nur tendenziell autoritär, sondern auch ungeeignet zur effizienten und gerechten Allokation von Gütern waren.
Die Folge? Der Westen wandte sich radikal einer neuen Denkrichtung zu, die die Welt bis heute prägt, dem Neoliberalismus. David Kuchenbuch ist, wie viele Historikerinnen und Historiker, zurückhaltend, wenn es um die Frage geht, was sich für die Zukunft aus der Vergangenheit lernen lässt. Auf die aktuellen Debatten über Deglobalisierung geht er in seinem Buch kaum ein. Eines sagt er mit Blick auf die radikale Wende zum Neoliberalismus aber doch.
Wenn man daraus jetzt sozusagen eine positive Beobachtung ziehen will, dann ist es, dass es ja nicht so kommen muss in solchen Desorientierungsphasen, dass dann eine ganz bestimmte Art von Expertise, Wissen oder so über, in diesem Fall Globalisierung, Gehör findet. Und auch das versucht dieses Buch ja ein bisschen zu zeigen, dass es immer gut ist, eine Art von Pluralität von Meinungen zur Globalität zu hören.
Demnach muss die globale Weltordnung auch nicht zwangsläufig so aussehen wie zurzeit. Mit globalen Steueroasen, wiederkehrenden Finanzkrisen und großen Ungleichheiten. Historisch gab es durchaus alternative Ideen, sagt Kuchenbuch.
Wenn wir darüber nachdenken, dass in den besagten 1970er Jahren auch im Zuge von Diskussionen über globale Interdependenz, die so aus dem Süden kamen, aus den gerade dekolonisierten Staaten, ganz stark darauf abgehoben wurde, dass man die Weltwirtschaft fairer organisieren könnte, indem man bestimmte Protektionismen abschafft oder bestimmte Preisfixierungen auch miteinander abspricht. Da liegt ja durchaus Potenzial drin, um nochmal neu über, ganz zugespitzt gesagt, über das die neoklassischen Dogmen an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten Europas oder Nordamerikas nachzudenken.
Es lohnt sich, Kuchenbuchs Buch zu lesen. Sprachlich richtet es sich eher an ein wissenschaftliches Publikum. Inhaltlich ist es von allgemeinem Interesse. Es macht klar, dass viele aktuelle Diskussionen über globale Zusammenhänge in langer historischer Tradition stehen. Und dass manche Argumente womöglich nur deshalb plausibler erscheinen, weil sie schon so lange im globalen Bewusstsein priorisiert werden und nicht, weil sie wirklich stärker zutreffen.
Katja Scherer über das neue Buch des Historikers David Kuchenbuch. Globalismen, Geschichte und Gegenwart des globalen Bewusstseins heißt es und ist in der Hamburger Edition erschienen. Es hat 248 Seiten und kostet 15 Euro. Deutschland unterstützt die Ansiedlung von Chipfabriken in Dresden und Magdeburg mit Milliardensubventionen. Die USA beschränken den Export von Halbleitertechnologien nach China. Die Sorge um die Unabhängigkeit Taiwans ist untrennbar verbunden mit der um die Stabilität der Lieferketten für Hochtechnologie. Mikrochips sind, so wirkt es jedenfalls, Teil der Geopolitik geworden. Das stimmt auch, allerdings ist das keine neue Entwicklung. Das belegt der US-amerikanische Professor für internationale Geschichte Chris Miller in seinem neuen Buch. Die Halbleiterindustrie war immer schon Teil geopolitischer Entwicklungen, schreibt er. Interessanterweise ist Chris Miller bisher mit Büchern zur Geschichte der Sowjetunion und Russlands an die Öffentlichkeit getreten. Als er sich mit der Technik der sowjetischen Raumfahrt beschäftigte, stieß er dann auf die Geschichte der modernen Halbleiterentwicklung. Daraus ist also nun der Chipkrieg entstanden. Johannes Kuhn hat mit Chris Miller gesprochen und stellt das Buch vor.
Mikrochips sind heute allgegenwärtig. Doch ihr Siegeszug, der mit der Erfindung der Transistortechnologie im Jahr 1947 begann, war alles andere als selbstverständlich. Denn wer weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre, hätten US-Militär und NASA im Zuge des Kalten Krieges nicht besonders großzügige Budgets zur Verfügung gehabt. Budgets, mit denen sie in den 50ern und 60ern den Einkauf der damals extrem teuren Mikrochips aus dem Silicon Valley finanzierten.
Es war entscheidend, dass es damals eine erhebliche Nachfrage nach den Produkten der Chipindustrie aus Militär und NASA gab. Das waren die einzigen Institutionen weltweit, die bereit waren, die hohen Preise der ersten Chip-Generationen zu bezahlen. Das gab den Chip-Unternehmen gleich zu Beginn eine Kundenbasis, die es ihnen im Laufe der Zeit ermöglichte, ihre Fertigungsprozesse zu verfeinern, die Kosten zu senken und die sehr teuren Chips zu günstigen Produkten weiterzuentwickeln, die man am Massenmarkt verkaufen konnte. Heute machen Militär und Luft- und Raumfahrt vielleicht 1 oder 2% aller verkauften Chips aus. Aber nur weil es in den 1960er Jahren eine Nachfrage aus der Rüstungsindustrie gab, war es möglich, die Chipindustrie in Gang zu bringen.
Während die NASA die Mikrochips für den Weltraumwettlauf mit der Sowjetunion benötigte, modernisierte das US-amerikanische Militär seine Waffensysteme. So entwickelte man als Reaktion auf die verheerend unpräzisen Bombardements des frühen Vietnamkriegs die ersten computergestützten Präzisionswaffen. Hightech im Militärbereich, im Laufe der Zeit aber auch immer stärker in den neuen Elektroprodukten für Endverbraucher und in den Maschinen für die Produktion. Das sei ein wesentlicher Faktor gewesen, der den Kalten Krieg zugunsten des Westens entschieden habe.
Die Sowjetunion investierte enorme Summen in die Halbleiterindustrie. Es gab eine sehr starke wissenschaftliche Basis von gut ausgebildeten Physikern, von denen einige Nobelpreise in halbleiterbezogenen Disziplinen gewannen. Aber die Sowjetunion hatte zwei Hauptprobleme. Erstens konzentrierte sie sich von Anfang an nicht darauf, selbst Innovationen zu schaffen, sondern auf das Kopieren. Der KGB wurde eingesetzt, um Chips und Chip-Herstellungsmaschinen aus Europa, den USA und Japan zu stehlen. Und das versetzte die Industrie in der Sowjetunion in eine Kopiermentalität, anstatt zu innovieren. Das war einfach keine gute Strategie, um konkurrenzfähig zu sein.
Erläutert Miller im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Die zweite Herausforderung? In der UdSSR gab es nie einen großen Verbrauchermarkt. Westliche Firmen konnten in die USA verkaufen, nach Europa, nach Japan, in den Rest der Welt. In der Sowjetunion war der Endverbrauchermarkt dagegen sehr viel kleiner. Daher reichte die Halbleiterindustrie nie an die westliche heran. Infolgedessen blieb man technologisch rückständig.
Millers Buch zeichnet solche Entwicklungen detailliert und gut belegt nach. Der Wirtschaftshistoriker hat für seine Recherche mit über 100 Wissenschaftlern, Ingenieuren, Firmenchefs und Regierungsoffiziellen gesprochen. Dazu besuchte er Archive auf 3 Kontinenten. Der Chipkrieg ist deshalb auch eine Technikgeschichte. Das Buch erzählt von der Erfindung, Kommerzialisierung und dem Siegeszug der Transistortechnologie entlang ihrer Protagonisten. Da wäre zum Beispiel William Shockley, überzeugter Rassist und Eugeniker, aber auch Vater der ersten Halbleitertheorie und quasi Gründer des Silicon Valley. Dass Shockley für seine Halbleiterfirma die Gegend südlich von San Francisco wählte, hatte ganz entgegen der heutigen Mythologie übrigens ganz profane Gründe. Er wollte näher bei seiner Mutter sein, die dort lebte. Auch die eigentlichen Mikrochip-Erfinder Jack Kilby und Robert Noyce, letztere gründete später gemeinsam mit Gordon Moore Intel, werden ausführlich porträtiert. Und schließlich erhält auch der unterschätzte chinesisch-amerikanische Ingenieur Morris Chang die gebotene Würdigung. Der heute 92-jährige Chang brachte sein in den USA erworbenes Wissen nach Taiwan, wo er den Halbleiterproduzenten TSMC gründete. Ohnehin ist die Geschichte der Mikrochip-Entwicklung keine rein amerikanische. Sie ist eine Geschichte der Globalisierung. Nachdem Texas Instruments 1968 seine erste Chipproduktion in Taiwan eröffnet hatte, verschob sich das Gewicht der Fertigung in Richtung Asien. Und schon in den 1970ern zeigte sich, Standortentscheidungen waren nicht von geopolitischen Interessen zu trennen.
Von Südkorea bis Taiwan, von Singapur bis zu den Philippinen, glich die Karte der Halbleiterstandorte der Karte der amerikanischen Militärstützpunkte in Asien. Doch selbst als die USA schließlich ihre Niederlage in Vietnam einräumten und ihre militärische Präsenz in der Region reduzierten, blieben die transpazifischen Lieferketten bestehen. Ende der 1970er Jahre waren Amerikas Verbündete in Asien nicht reihum wie Dominosteine dem Kommunismus anheimgefallen, sondern sogar noch enger mit den USA verflochten.
Diese Verflechtung hält bis heute an. Seit der wirtschaftlichen Öffnung unter Deng Xiaoping ist mit China allerdings ein weiterer mächtiger Akteur aus Asien auf der Bildfläche erschienen. Und in Peking nimmt man die internationale Abhängigkeit im Bereich der Chipentwicklung inzwischen als Bedrohung wahr.
In den 2000er und 2010er Jahren gab China für den Import von Halbleitern fast durchgehend mehr Geld aus als für den Import von Öl. Leistungsstarke Chips waren als Treibstoff für Chinas Wirtschaftswachstum ebenso wichtig wie Kohlenwasserstoffe. Im Unterschied zum Öl unterliegt die Versorgung mit Chips jedoch einem Monopol in den Händen von Chinas geopolitischen Rivalen.
Chinas Versuch, in der Chipentwicklung global konkurrenzfähig und vor allem unabhängig zu werden, sei bislang misslungen, so Miller.
China ist in keiner der fortgeschrittenen Halbleiterarchitekturen präsent, sei es im Design oder in der Fertigung. Es spielt eine eher mittelgroße Rolle in der Montage von Low-End-Halbleitern. Dabei hat die chinesische Regierung in den vergangenen 10 Jahren jedes Jahr zig Milliarden Dollar ausgegeben, um ihre Chipindustrie aufzubauen. Darauf reagiert nun der Rest der Welt, weil man fürchtet, dass dies kein fairer Wettbewerb ist. Man kann sich das amerikanische oder das EU-Programm zur Halbleitersubventionierung ansehen. China gibt seit einem Jahrzehnt ungefähr jedes Jahr diesen Betrag aus.
Inzwischen bremsen die USA China aktiv in der Chip-Entwicklung aus und haben zum Beispiel Exportkontrollen verhängt. Miller zeigt dafür viel Verständnis. Sollte Peking eine Vormachtstellung im Halbleiterbereich erreichen, hätte das nicht nur wirtschaftlich globale Folgen. Es würde auch das militärische Gleichgewicht in Richtung China verschieben. Das wiederum könnte zu einer Invasion in Taiwan führen, was den Westen vom wichtigsten Fertigungsstandort für High-End-Chips abschotten würde. Entsprechend beurteilt Miller die aktuellen Milliardensubventionen, die Deutschland in die Ansiedlung von Chipfabriken steckt, positiv.
Wenn China Taiwan blockieren oder angreifen würde, würden die Kosten in Billionen von Dollar gemessen. Es wären nicht nur Autos betroffen, sondern auch Smartphones, PCs, Telekommunikationsinfrastruktur, Rechenzentren, aber auch Geschirrspüler und Kühlschränke. Wenn es eine Blockade oder einen Angriff auf Taiwan gäbe, würden unsere Wirtschaften im Westen zum Stillstand kommen, weil wir die benötigten Chips nicht bekommen könnten. Daher können wir die Aussagen der Politiker über Arbeitsplätze völlig außer Acht lassen. Es geht um ein anderes Problem. Und die möglichen Gesamtkosten wären so hoch, dass Ausgaben von zig Milliarden Euro als Versicherung dagegen für mich eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme sind.
Mikrochips haben also nicht nur unseren Alltag durchdrungen. Sie dürften in den kommenden Jahrzehnten weiterhin eine geopolitische Hauptrolle spielen. Wer in diesem komplexen Feld mitreden möchte, kommt an der Lektüre von Chris Millers Der Chipkrieg nicht vorbei.
Sagt Johannes Kuhn, Hauptstadtstudio-Korrespondent des Deutschlandfunks. Der Chipkrieg, wie die USA und China um die technologische Vorherrschaft auf der Welt kämpfen, heißt Chris Millers Buch genau. Hans-Peter Remmler und Doro Siebecke haben es aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei Rowohlt erschienen. 500 Seiten zum Preis von 30 Euro. Thank you. Im Herbst 2006 wurde die russische Journalistin Anna Politkovskaja erschossen. Sie war eine von nur wenigen, die es wagten, über den Tschetschenienkrieg zu berichten und über viele andere Themen, die der russischen Regierung nicht in den Kram passten. Anna Politkovskajas Tochter Vera war schwanger, als ihre Mutter erschossen wurde. Das Mädchen, das später zur Welt kam, nannte sie, nach ihrer Mutter, Anna. Als im vergangenen Jahr Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begann, wurde nicht nur Vera Politkovskajas eigene Arbeit als Journalistin unmöglich, ihre Tochter, die eben denselben Namen trägt wie die Großmutter, erhielt auf einmal Morddrohungen. Vera Politkovskaja und ihre Tochter verließen Russland. Die Geschichte dieser drei Generationen, die in Russland unter Repressionen und Morddrohungen litten, hat Vera Politkovskaja nun im Exil aufgeschrieben. Und das liest sich wie eine jüngere Geschichte Russlands. Meine Mutter hätte es Krieg genannt, heißt das Buch, in Anspielung auf den Angriff auf die Ukraine, der in Russland unter dem Begriff Spezialoperation läuft. Katrin Stövesand hat das Buch gelesen und sagt:
Es gibt Geschichten, die fügen sich wie Puzzleteile in das große Ganze, das seit Jahren in Russland vor sich geht. Die Geschichte der Familie Politkovskaja ist so ein Puzzleteil. Vera Politkovskaja hat zusammen mit der italienischen Journalistin Sara Giudice über ihre Mutter, ihre Familie und ihre Heimat geschrieben. Eine Heimat, in der es absehbar keine Zukunft für sie und ihre Tochter geben kann, wo beide nicht sicher leben können. Der Schmerz darüber transportiert sich über die vielen kleinen Episoden im Buch. Ebenso spricht aus ihnen der Scharfsinn der Autorin, der es ihr unmöglich macht, die Augen vor den Geschehnissen in Russland zu verschließen und sich wegzuducken.
In Russland mangelt es an Freiheit. Und doch hätte ich niemals gehen wollen. Das Land, das die Mörder meiner Mutter hervorgebracht hatte, war gleichzeitig das Land, in dem ich leben und arbeiten wollte.
Vera Politkovskaja nennt die Dinge beim Namen. Ebenso wie ihre Mutter es getan hat. Und genau daran will das Buch auch erinnern und beginnt mit einem Zitat von Anna Politkovskaja.
Russland steht davor, in einen von Putin und seiner politischen Kurzsichtigkeit gegrabenen Abgrund zu stürzen.
Kurzsichtigkeit oder Machthunger oder wie auch immer. Die Entwicklung hin zu einer schweren Krise des Landes hat 2004 wohl kaum jemand so klar benannt. Anna Politkovskaja war in der Zeit der Perestroika-Journalistin geworden. Dieser Geist, diese Zeit hat sie geprägt. Das war unveränderlich, wie ihre Tochter schildert. Und für diesen Geist wurde sie schließlich ermordet, als die kurze Zeit der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit wieder vorbei war. Vera Politkovskaja skizziert die Karriere ihrer Mutter, ihre Arbeitsmethoden, ihre Beharrlichkeit. Sie schildert die Beziehungen der Eltern. Ihr Vater war ebenfalls Journalist. Die wachsende Bedrohung wegen der Arbeit Annas und wie diese Bedrohung Einzug in das Familienleben nahm.
Mein Bruder und ich wussten, wie wir uns in diversen Gefahrensituationen zu verhalten hatten. Meine Mutter hatte es uns erklärt. Es war ihre Art, uns zu schützen. Wenn meine Freundinnen nach Hause kamen, wurden sie vielleicht von ihren Eltern gefragt: Willst du ein bisschen Eis? Ich dagegen hörte: In dem Schubfach da sind wichtige Unterlagen. Oder dort ist Geld versteckt. Mama sah mir in die Augen, wir schwiegen für einige unendlich lange Sekunden und dann kam sie immer mit derselben Erklärung: Man kann nie wissen.
Die vielen Drohungen hatten Anna Politkovskaja schon 2001 für einige Zeit nach Wien ins Exil getrieben. 2004 wurde sie vergiftet und war seitdem gesundheitlich stark beeinträchtigt. All das ruft das Buch in Erinnerung. Und auch, wie vielen Tschetschenen die Journalistin nicht nur mit ihrer Berichterstattung, sondern auch mit praktischer Unterstützung geholfen hat. Dass sie versucht hat, bei der Geiselnahme in einem Moskauer Musicaltheater zu vermitteln. Denn die tschetschenischen Angreifer wollten mit ihr sprechen, ihr ihre Forderungen anvertrauen. Dazu gehörte, den Krieg in Tschetschenien zu beenden. In dem Anführer erkannte sie eine Generation Tschetschenen, die nichts anderes kannte als Krieg, schreibt Vera Politkovskaja. Die Tochter und Autorin ist ebenfalls Journalistin und berichtet davon, wie der Krieg gegen die Ukraine ihre Arbeit beendet hat und auch die der Novaya Gazeta, der Zeitung, für die ihre Mutter gearbeitet hat. Sie zählt einige der zahlreichen anderen Journalisten und Regimekritiker auf, die getötet wurden. Alexander Litwinenko, der nur einen Monat später starb als Politkovskaja. Er hatte ihr geholfen, die Urheber der Verbrechen in Tschetschenien ausfindig zu machen. Später wurde der Anwalt Stanislav Markelov erschossen, der lange in Tschetschenien gearbeitet hatte. Vera Politkovskaya schreibt über Alexei Nawalny, der nach seiner überstandenen Vergiftung nach Russland zurückkehrte und verhaftet wurde. Die Proteste dagegen, beziehungsweise die Reaktionen hierauf, so Politkovskaya, zeigten eine neue Entwicklung. Sie kommentiert die Tage nach Nawalnys Verhaftung so.
Allein in Moskau wurden in diesen Tagen dreimal so viele Personen verhaftet wie in den 15 Jahren zuvor.
Die Autorin bedauert, dass jahrelange Ermittlungs- und Gerichtsverfahren nie zu einem Ergebnis geführt haben. Die Auftraggeber des Mordes an ihrer Mutter wurden nicht gefunden, auch wenn es Verurteilungen gab. Dies, die Flucht aus der Heimat, die großen Hürden beim Neuanfang wegen der Sanktionen gegen Russen, sowie ein Brandanschlag auf die Familiendatscha, von dem sie berichtet, all dies sind Puzzleteile russischer Politik und ihrer Folgen. Deshalb lässt die Lektüre auch keinen großen Raum für Hoffnung oder Zuversicht, auch wenn das Puzzle schließlich vollständig erscheint. Vera Politkovskaya bemüht sich trotzdem darum und blickt in die Zukunft.
Ich will Russland als ein blühendes, freies und entwickeltes Land erleben. Nicht besinnungslos, arm und militarisiert. Wie auch immer die Dinge sich entwickeln werden. Schon jetzt scheint eines auf jeden Fall klar zu sein. Russland wird diesen Krieg nicht gewinnen. Es hat ihn im Grunde schon verloren.
Das schreibt Vera Politkovskaya in ihrem Buch »Meine Mutter hätte es Krieg genannt«. Sie hat es zusammen mit der Journalistin Sarah Giudice geschrieben. Es ist soeben im Tropenverlag erschienen. Amelie Thoma und Christian Försch haben es aus dem Italienischen übersetzt. 191 Seiten kosten 22 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur im Deutschlandfunk. Sei ein Mensch. Diese Lebensaufgabe gab Hertha Gordons Vater seinen Kindern mit auf den Weg. 1894 war Hertha geboren worden und die Worte ihres Vaters sollten sie ihr Leben lang begleiten. Und das war ein langes Leben. Hertha Gordon Walcher wurde 96 Jahre alt. Sie starb kurz nach der Wiedervereinigung. Lang und auch bewegt. Sie erlebte die revolutionäre Stimmung am Ende des Ersten Weltkriegs mit, verehrte Rosa Luxemburg, arbeitete für Clara Zetkin, traf Lenin, kam ins Gefängnis, erlebte die Machtergreifung der Nationalsozialisten, floh ins Exil, kehrte 1948 zurück, fand in der DDR nicht die ersehnte sozialistische Heimat. Hertha Gordon Walchers Geschichte musste endlich erzählt werden, sagte sich die Publizistin Regina Scheer. Nicht nur, weil Hertha Gordon Walcher ihre Ziehtante war. Bittere Brunnen hat Regina Scheer die Biografie genannt, die im Frühjahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet wurde. Melanie Longerich stellt das Buch vor und beginnt mit einer Kindheitserinnerung der Autorin.
Sie war klein und dünn. Meistens trug sie Hosen und einen Pullover, keinen Schmuck. Sie ging selten irgendwo hin, weil sie schwer Luft bekam und am liebsten in ihrem Häuschen blieb, wo sie chinesische Bücher übersetzte. Aber nicht aus dem Chinesischen, sondern aus dem Englischen. Außerdem schrieb sie auf der Reiseschreibmaschine Jakobs Manuskripte ab.
So beschreibt Regina Scheer ihre Kindheitserinnerungen an Hertha Gordon, die mit ihrem Mann Jakob Walcher in Hohenschönhausen in einem kleinen Häuschen lebte. Die Freunde der Eltern hatte die Autorin selbst Jahrgang 1950 in früher Kindheit in Ost-Berlin kennengelernt. Völlig uninteressant damals, die bewegte Vergangenheit der beiden, ihr Kampf für die sozialistische Idee, die NS-Verfolgung, Flucht, Exil und ihr Traum von einer solidarischen Welt, den sie auch im Arbeiter- und Bauernstaat nicht aufgeben wollten, obwohl sie dort schnell zu den Ausgeschlossenen gehörten.
Onkel Jakob schrieb keine Bücher und auch nicht für Zeitungen. Er schrieb, wie ich ihn einmal sagen hörte, für die Schublade. Beeindruckt war ich schon, dass Onkel Jakob und Tante Hertha unseren Präsidenten kannten und Rosa Luxemburg begegnet waren und Clara Zetkin, deren Kopf auf meinen Schulheften abgebildet war. Vor allem aber bewunderte ich sie, weil sie Lenin gekannt hatten. Ein Name, der über allem schwebte.
Über Jakob Walcher gibt es eine Biografie. Der aus der schwäbischen Provinz stammende Gewerkschafter und Kommunist spielte eine wichtige Rolle in der deutschen Arbeiterbewegung. Doch zu Hertha Gordon existierte lange Zeit noch nicht einmal ein Wikipedia-Eintrag. Das wollte Regina Scheer ändern. Bis zu deren Tod 1990 besuchte die Autorin ihre Ziehtante regelmäßig. Als sie erwachsen war, wurden die Gespräche intensiver. Erst sehr viel später begann Scheer, die Erzählungen abzugleichen mit Archivmaterial. Sie rekonstruierte Netzwerke, Denk- und Gefühlswelten und hat es so geschafft, stets mit viel Sympathie für ihre Protagonistin, das beachtliche Leben dem Vergessen zu entreißen. Gleichzeitig spiegelt Bittere Brunnen auch die Geschichte der deutschen Linken und der deutschen Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert, die tief geprägt war von ideologischen Grabenkämpfen, die gleich mehrmals dazu führten, dass auch Hertha Gordon und Jakob Walcher ihre Parteibücher abgeben mussten.
Oft habe ich mit Freunden meiner Generation über diese bis zur Selbstaufgabe irrationale, unverbrüchliche Treue zur Partei gesprochen, die wir nicht verstehen. Vielleicht ist sie von uns nicht zu verstehen. Vielleicht ist sie nur zu erzählen.
Für Hertha Gordon war die Arbeiterbewegung ein Aufstiegsversprechen. 1894 wurde sie in Königsberg in eine jüdische Familie geboren. Die Eltern polierten Bernstein. Geld gab es kaum. Eine wichtige Bezugsperson wurde schon früh der liberale Rabbiner Hermann Vogelstein, der ihr Englisch beibrachte. Er erzählte Hertha zwar nichts über die Revolution, aber darüber, dass es sich lohnt, sein Leben in den Dienst einer Sache zu stellen. Er gab ihr eine Geschichte aus der Bibel mit auf den Weg. In der zieht das Volk Israel durch die Wüste Schur. Kurz vor dem Verdursten stößt es auf den Brunnen Mara. Doch das Wasser schmeckt bitter, bis Gott Moses anweist, ein Stück Holz in den Brunnen zu werfen, um das Wasser genießbar zu machen.
Oft hatte sie selbst das Gefühl, nach dem Marsch durch die Wüste durstend vor einem Wasser zu stehen, das bitter war, vergiftet. Dann erinnerte sie sich an das rettende Holz und suchte danach.
Durch die Vermittlung Vogelsteins ging Hertha Gordon nach London, ließ sich zur Stenotypistin ausbilden. Sie lernte den Radikalismus der englischen Suffragetten kennen und wenig später auch Clara Zetkin, deren Sekretärin sie wurde. Sie engagierte sich im Spartakusbund, unterstützte die Oktoberrevolution, wurde interniert. Dann eroberten in Russland die Bolschewiki die Macht.
Manchmal, Jahrzehnte später, sagte Hertha zu mir, man redet immer vom Hauch der Geschichte, aber wenn er dich streift, nimmst du ihn kaum wahr, er ist nur ein Lüftchen. Aber schließlich wurde aus dem Lüftchen ein Wind, der ihre Existenz aufwirbelte. Es hieß, ein Zug mit Internierten aus Russland werde gegen deutsche Kriegsgefangene ausgetauscht. Irgendwie schafften es ihre Genossen, sie auf die Liste derjenigen zu setzen, die nach Moskau fahren sollten. Offenbar hatte da auch Clara Zetkin ihre Hände im Spiel.
Dort traf Hertha Gordon Lenin, übernahm geheime Korrespondenzen und Kurierdienste und wurde so in der Weimarer Republik zur wichtigen Verbindungsperson zwischen den Kommunisten in Deutschland und der Sowjetunion. In dieser Zeit lernte sie auch ihren späteren Mann Jakob Walcher kennen. Fortan wurde ihr Kampf ein gemeinsamer. Doch der war schnell überschattet von der zunehmenden Abhängigkeit der deutschen Kommunisten von der Komintern und dem Erstarken der Nationalsozialisten. Mit der stalinistischen Wende der Partei 1928 wurden die beiden aus der KPD ausgeschlossen.
Im November 1929 gewann die NSDAP bei der Wahl zur Berliner Stadtverordnetenversammlung über 13.000 Stimmen und errang 2 Sitze. Und 2 Wochen später, bei den Landtagswahlen in Thüringen, bekam sie schon 6 der 53 Sitze. Jetzt hatten es die Nazis auf Landesebene in die Regierung geschafft. Das war nur durch eine Koalition mit bürgerlichen Parteien möglich geworden. Für Thälmanns Anhänger waren noch immer die Sozialfaschisten die Hauptfeinde. Die Sozialdemokraten aber machten ihnen die Feindschaft leicht.
Geschichte wiederholt sich nicht. Aber Scheer macht deutlich, es kann sich lohnen, einmal innezuhalten und sich zu fragen, hatten wir das nicht schon einmal? Eindrücklich erzählt sie, wie sich die Linke in der Weimarer Republik in den inneren Kämpfen so verstrickte, dass sie blind war für die eigentlichen Auseinandersetzungen. Nach der sogenannten Machtübernahme der Nationalsozialisten blieb den Walchers nur die Flucht ins Exil. Der junge Willy Brandt, politischer Ziehsohn Jakob Walchers, verabschiedete sich, als das Ehepaar sich für ein Leben in der DDR entschied. Bertolt Brecht hielt ihnen die Treue, als sie wegen ihrer Kritik an der Parteiführung dort zu Außenseitern wurden. Wer Bittere Brunnen liest, wird auf viele prominente Wegbegleiter und Begleiterinnen treffen. Noch interessanter aber machen das Buch die vielen unbekannten Namen, die ihre Stimme zurückbekommen. Ein wichtiges Buch, das den großen Erzählungen über das 20. Jahrhundert einen ganz eigenen Erfahrungsschatz zur Seite stellt.
Meint Melanie Longerich. Sie besprach Regina Scheers Buch Bittere Brunnen, Hertha Gordon Walcher und der Traum von der Revolution. Penguin Verlag, 704 Seiten, 30 Euro. Um die Frage, was Deutschsein bedeutet, gibt es eine immer wieder aufflammende Debatte, seit Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern nach Deutschland kommen. Über das Deutschsein gibt es soziologische, linguistische und politologische Untersuchungen, ebenso wie literarische oder kabarettistische Auseinandersetzungen damit. Die Antworten fallen je nach Sichtweise vollkommen unterschiedlich aus. Einige vermeintlich deutsche Charakterzüge tauchen allerdings immer wieder auf. Pünktlichkeit, Ordnung, Perfektionismus zum Beispiel. Aber passen diese Zuschreibungen in einem Land der Dauerbaustellen und der ausfallenden Züge überhaupt noch? Die Autorin Zineb El-Masra hat marokkanische Wurzeln, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und sie hinterfragt in ihrem aktuellen Buch die gängigen Deutsch-Klischees und Zuschreibungen. Sind wir nicht alle ein bisschen Allmann, heißt der Band, und Abdul Ahmad Rashid hat ihn gelesen.
Was ist eigentlich typisch deutsch? Eine Frage, die schon seit vielen Jahren diskutiert wird und mittlerweile abgedroschen klingt. Was hat Zineb El-Masra dennoch dazu bewogen, sich dieser Frage zu widmen?
Die Motivation, dieses Buch zu schreiben, entstand vor allem aus den Diskussionen, die wir nach wie vor führen, die immer noch in einem Ihr und Wir vonstatten gehen. Und auch dieses Allmannhafte, Allmann überhaupt, typisch Deutsche, immer auch noch als Ausgrenzung genutzt wird. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und gleichzeitig gibt es eben sehr viele humorvolle Anekdoten, die in der Gesellschaft vorherrschen, wo Menschen sich selber scherzhaft als typisch Allmann bezeichnen, aber auch damit durchaus selbst humorvoll umgehen können.
Zineb El-Masra macht sich auf die Suche nach dem Allmann in uns. Doch was ist das eigentlich?
Allmann ist eigentlich die Klischeevorstellung eines Deutschen, also pünktlich, humorlos, pedantisch, legt sein Handtuch auf die Liege, wenn er im Urlaub ist. Also keine sehr schmeichelhafte Wahrnehmung des typisch Deutschen.
Ein Begriff, der zunächst von der ersten, vor allem türkischen Einwanderergeneration in Deutschland benutzt wurde. Mit Allmann waren damals die Deutschen gemeint, abgeleitet von dem türkischen Wort Almanya für Deutschland. Mittlerweile benutzen insbesondere PostmigrantInnen diesen Ausdruck, meist herablassend, um sich innerhalb der deutschen Gesellschaft abzugrenzen. Denn mit Deutschsein verbinden diese Kreise oft Spießigkeit und Langeweile. Doch die Eigenschaften, die den Deutschen zugeschrieben werden, treffen oft auch auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu. Das erfährt die Autorin durch Gespräche mit den Deutschland lebenden Freundinnen und Freunden, die selbst Migrationshintergrund haben, oder durch eigene Erfahrungen und Beobachtungen, die sie im Buch wiedergibt und analysiert. Das prominenteste Beispiel, die berühmte deutsche Pünktlichkeit.
Wenn wir an Pünktlichkeit denken oder Vereinsmeierei, Dinge, die wir sehr oft und sehr schnell mit typisch deutsch assoziieren, dann muss ich viele enttäuschen, dass das nicht unbedingt eine Eigenschaft ist, die man nur bei Deutschen findet, sondern eben auch bei Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund und auch Menschen, die erst seit einiger Zeit in Deutschland leben, die es nämlich da auch ganz genau nehmen. Also mit Pünktlichkeit oder mit ihrem beispielsweise Vereinstreiben in einer Gartensiedlung beispielsweise. Umgekehrt erleben wir ja auch, dass viele Menschen in Deutschland ohne Einwanderungsgeschichte es mit der Pünktlichkeit auch nicht so genau nehmen und nicht erst seit es Menschen gibt, die aus anderen Ländern nach Deutschland eingewandert sind.
In ihrem Buch hinterfragt Zineb El-Masra gängige Zuschreibungen und dekonstruiert sie, stellt bekannte Klischees auf den Kopf, oft in einem lakonisch-ironischen Stil.
typisch deutsch will niemand sein, der sich für weltoffen und aufgeklärt hält. Diese Leute wollen unter keinen Umständen als eine Kartoffel oder als ein Weißbrot, kurz als Allmann, wahrgenommen werden. Ich bin ungern die Überbringerin der schlechten Nachrichten für all diese Leute, aber wir hierzulande sind es alle. Deutschland ist der Kartoffelacker, auf dem der bunte Haufen Allmanns gedeiht.
Die Fülle der Gedanken ginge es anregend und aufschlussreich, manchmal aber auch verwirrend. Hier liegt auch die Schwäche des Buches. Die Autorin springt oft in ihren Assoziationen. Man muss aufmerksam, manchmal mehrfach lesen, um ihr folgen zu können. Zudem setzt die Lektüre große Kenntnisse der Integrationsdebatte voraus. Das Buch eignet sich daher nicht als Einleitung, sondern mehr als Lesestoff für Fortgeschrittene, mit einem eindeutigen Fazit.
Wir sind, was wir in unseren Familien erleben, erfahren und erlernen. Ethnische Herkunft spielt hier nur bedingt eine Rolle. Die entscheidende Frage ist, wie wollen wir miteinander leben und umgehen? Wer gefestigt im Schoß seiner Familie aufwächst, wer als Heranwachsender den Platz in seinem Leben findet, reitet die Wellen im Zyklus des Lebens, wie sie kommen.
Eine Eigenschaft, die alle Menschen in diesem Land verbindet und die sie als typisch deutsch wahrnimmt, findet Zineb El-Masra dann doch.
Die vietnamesische Mama einer Freundin, die ihre ersten Jahre in Deutschland noch in der DDR erlebte, macht sich regelmäßig die Mühe, ihrer Tochter die Angebote der Woche per E-Mail, WhatsApp oder per Telefon durchzugeben. Auch meine Mutter informiert mich regelmäßig über die aktuellen Angebote. Und so können wir uns stets auf unseren deutsch-marokkanischen, vietnamesischen Newsletter verlassen, dass uns kein Angebot entgeht. Vereint im Sparsinn. Vielleicht der einzig wahre Leitkulturwert, der bis heute integrationspolitisch zu unbekannt und völlig unterschätzt wird.
Deutschland, einig Discounterland. Zineb El-Masras Buch ist ein engagiertes Plädoyer für einen gelassenen und humorvollen Umgang mit der ewigen Debatte um Zugehörigkeit und Deutschsein, gespickt mit vielen neuen Erkenntnissen und Anregungen.
Das Fazit von Abdul Ahmad Rashid nach der Lektüre von »Sind wir nicht alle ein bisschen Allmann?« Warum wir mit der Integration schon weiter sind und keine Identitätskrisen brauchen, von Zineb El-Masra. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 16 Euro. Das war's für heute von Andruck. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App hören. Nächste Woche Montag stellt meine Kollegin Melanie Longerich unter anderem das neue Buch des Journalisten Matthias Naas vor, Kollision. Er erklärt darin die eminente Bedeutung des Konflikts, den China und die USA gerade im Indo-Pazifik austragen. Heute war Dina Netz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen gelassenen und humorvollen Abend.